Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Was verbinden Sie mit dem Wort Schamanismus? Also ich persönlich denke dabei auf der einen Seite an so eine Art Medizinmann mit Federschmuck auf dem Kopf, der in einem Zelt oder einer Höhle im Wald Hilfesuchende berät. Und andererseits an eine Münchner Freundin, die in ihrer Wohnung manchmal Frauenkreise veranstaltet, mit Räucherstäbchen, mit entspannter Musik und Meditationen, bei denen man zum Beispiel sein inneres Krafttier finden kann. Ein bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich immer sehr entspannend. Und offenbar ist meine Freundin damit nicht alleine, sondern es gibt in Deutschland gerade recht viele Menschen, die den Schamanismus für sich entdecken und fast wie eine Art von Therapie oder Life-Coaching einsetzen. Unsere Reporterin Magdalena Neubich wollte genauer wissen, wie das funktioniert, und sie hat sich dafür selbst in Behandlung begeben.
Meine Reise ins Reich des Schamanismus beginnt in der S1 Richtung Berlin-Frohnau. Ich bin unterwegs zu Klaus Ulbricht, einem Mann, der sich selbst als Schamane bezeichnet. Wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich an Medizinmänner, die im Schein eines Lagerfeuers auf Trommeln schlagen. Ich denke an den Stoff, aus dem Fantasy-Romane und Filme gemacht sind. Irgendwie geheimnisvoll, übernatürlich. In Frohnau angekommen, öffnet mir Klaus die Tür. In Jeans, schwarzem Rollkragenpulli und blauen Socken mit kleinen Pizzastücken drauf. Im Hintergrund läuft eine fast schon sphärische Musik. Klaus beschäftigt sich seit etwa 12 Jahren beruflich mit Schamanismus. Seine Behandlungszimmer, wie er sagt, sind in seinem Wohnhaus in Frohnau, in dem er gemeinsam mit seiner Frau lebt. Was genau das bedeutet, Schamanismus zu praktizieren, und wie Klaus mit seinen Klientinnen und Klienten arbeitet, will ich heute selbst ausprobieren. Während uns Klaus Ingwertee aufbrüht, habe ich Zeit, mich im Wohnzimmer umzuschauen. Alles ist weiß und hell, schlicht und stilvoll eingerichtet. Folklore und Räucherstäbchen sind nicht so sein Ding, sagt er. Wenn man durch die Fensterfront in den Garten guckt, ist es, als würde man in einen Park schauen. So groß sind die Bäume dort. Mit den Klischees, die sich um den Begriff des Schamanen ranken, hat auch Klaus so seine Probleme. Er hat seine eigene Definition.
Wenn ich mir aussuchen darf, wie ich Schamane interpretiere, würde ich mich immer als Schamane bezeichnen. Aber der Schamane ist immer der Heilbegleiter. Der Schamane ist nicht der, der mich heilt, sondern das ist der, der für mich stellvertretend in eine Welt geht, um dort meine Dinge zu regeln, aber eben halt nicht aus seiner Warte, aus meiner Warte. Das heißt, der Schamane reiste und reist auch heute noch in diese sogenannte nicht alltägliche Realität, um dort aufzuspüren, was dieser Mensch eben im Unbewussten an Blockaden, Zuständen, Erfahrung halt gesammelt hat, die dort nicht mehr hingehören. Aber das Wegräumen ist dann halt eine Gemeinschaftsarbeit oder eine Arbeit des Klienten.
Klaus hat ursprünglich in der digitalen Medienbranche gearbeitet. Irgendwann hatte er dann eine Krise, weil er das Gefühl hatte, sein Leben ist ein einziges Vorangerenne, bei dem sich alles nur noch um Performance dreht. Er wollte wieder mehr nach innen schauen und begann sich für Schamanismus zu interessieren. Im Laufe der Jahre hat er dann mehrere schamanische Ausbildungen gemacht.
Ich habe mich vor allen Dingen mit dem mittelamerikanischen Schamanismus beschäftigt. Ich habe mich mit dem nepalesischen Schamanismus beschäftigt. Das war eine kombinierte Ausbildung über 2 Jahre. Ich habe dann mich mit dem Huna-Schamanismus beschäftigt, der nochmal völlig anders war. Und dann habe ich mich gefragt, wieso renne ich eigentlich irgendwo anders hin? Was ist denn hier eigentlich mit Schamanismus? Und bekam dann eigentlich immer die Antwort, hier gibt es sowas nicht. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass natürlich gibt es einen einheimischen Schamanismus, aber da läuft man halt relativ schnell Gefahr, in irgendeine Ecke geschoben zu werden, wo man nicht hin möchte. Da gibt es halt natürlich den slawischen, den keltischen, den germanischen Schamanismus.
Da aber viele dieser alten Rituale, Fackeln, Runen, Feuer, von den Nationalsozialisten missbräuchlich verwendet wurden, seien sie dadurch für die heutige Zeit unbrauchbar geworden, sagt er. Gerade weil Schamanismus überall in der Welt anders gelebt wird, ist eine eindeutige Definition des Phänomens schwierig. In der Religionswissenschaft wird es als eine Art Urreligion verstanden. Als ursprüngliche Form der Verbindung des Menschen mit dem Transzendenten, erklärt Gerhard Meyer. Er ist Psychologe und hat sich in seiner Arbeit am privaten Forschungsinstitut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene mit Schamanismus beschäftigt.
Der Schamane, die Schamanin ist sozusagen die Mittlerfigur zwischen dem Irdischen und der Alltagsrealität und der anderen Realität, eben der Geister, Götter und so weiter.
Ob nun Religion oder nicht, der Schamanismus hat eine uralte Tradition. Roland Urban von der Foundation for Shamanic Studies Europe, ebenfalls Psychologe und außerdem selbst schamanisch Praktizierender, sagt:
Es gibt Funde, die zumindest 30.000, 40.000 Jahre zurückreichen und auf schamanische Aktivitäten hinweisen.
Trotz aller Unterschiede gibt es aber zwei Aspekte, die den Schamanismus auf der ganzen Welt ausmachen, sagt Psychologe Gerhard Meyer. Zum einen:
In Trance versetzen, das ist sozusagen ein definitorisches Kriterium für den Schamanismus an sich, also sich in veränderte Bewusstseinszustände zu begeben, weil das ist sozusagen die Eintrittskarte für den Zugang zur anderen Realität.
Und?
Das nächste ist vielleicht, dass man eben die Natur als belebt ansieht und eine Vorstellung hat, dass alles mit allem irgendwie verbunden ist.
Das war es dann anscheinend auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Meine Internetrecherche zum Thema Schamanismus in Deutschland zeigt, dass Schamanismus hierzulande irgendwo zwischen Esoterik, Astrologie, Alternativmedizin und Spiritualität angesiedelt ist. Manche der schamanisch Praktizierenden bezeichnen sich als Heiler, manche als Kartenlegerin, manche behaupten von sich, dass sie wahrsagen können. Andere sprechen von Energiemedizin oder vom Kontakt zu Ahnen und von Krafttieren. Auch weil die Übergänge dazwischen so fließend sind, lässt sich kaum sagen, wie groß die eigentliche Schamanismus-Szene ist. Fakt ist, dass die Angebote zunehmen. Allein die Foundation for Shamanic Studies Europe bietet im deutschsprachigen Raum pro Jahr rund 100 Seminare für Interessierte an, erzählt Roland Urban.
Wenn man bis vor 15 Jahren die Szene betrachtet, dann waren wir eigentlich ziemlich alleine auf weiter Flur, mit Ausnahme von indigenen Schamanen und Schamaninnen, die nach Europa gekommen sind und hier etwas angeboten haben. Mittlerweile hat sich die Szene vervielfältigt. Man kann im deutschsprachigen Raum sicher von mehr als 100 Ausbildungsinstituten der unterschiedlichsten Art einmal ausgehen.
Manche der Angebote machen auf mich einen seriösen Eindruck. Andere wiederum finde ich ziemlich schräg. Zum Beispiel, wenn da auf den Webseiten von Mondblutungszeremonien oder Geistchirurgie die Rede ist. Aber ich bin eben auch Skeptikerin und mit Esoterik und Ähnlichem habe ich gar nichts am Hut. Mal sehen, ob das durch Klaus Ulbricht und seine schamanische Arbeit anders wird. Er hat sich auf zwei Praktiken spezialisiert, die er seinen Klientinnen und Klienten anbietet. Zum einen geführte Meditationen.
Das heißt also, die Art und Weise, jemanden auf eine bestimmte sprachlich, ich sag mal monotone Art und Weise in einen tiefen Zustand zu führen, um dort auch entsprechend innere Bilder zu bekommen.
Klaus bietet individuelle Gespräche an, aber auch Gruppenarbeit und Workshops. Darüber hinaus spielt der Zustand der Trance in seiner Arbeit eine große Rolle. Ihm zufolge gibt es zig Methoden, um in die Trance zu kommen. Über Trommeln, Tanzen, Sex, manche Praktizierende nehmen auch Drogen. Klaus greift bei seinen Klientinnen und Klienten aber auf keine dieser Methoden zurück.
Sondern darüber, dass wir Menschen helfen, in einer Art zu lernen, wieder ihren eigenen Atem bewusst wahrzunehmen, in eine Trance zu geraten. Indem sie lernen, den Atem wieder machen zu lassen. Atem ist in vielen Kulturen mit der Seele verbunden und der Atem ist die Sprache der Seele.
Ich frage Klaus auch, wie er zu klassischer Medizin und den Naturwissenschaften steht. Sein Lieblingswort an der Stelle ist und. Er findet, dass die unterschiedlichen Methoden nicht nur ihre Berechtigung, sondern auch ihre Notwendigkeit haben. Er gibt mir ein Beispiel.
Wenn jemand sich den Arm gebrochen hat, dann braucht es jemanden, der in der Lage ist, einen Knochen wieder zusammenzusetzen, im Zweifel auch mechanisch durch das Reinschrauben von Platten und von Schrauben. Gleichwohl ist es aber auch wichtig, dass man eben halt weiß, dass andere Ebenen mit betroffen sein können, die man mit Schrauben und Nägeln eben halt nicht wieder zusammengeflickt bekommt, sondern wo man eben halt miteinander reden, durch körperliche Arbeit, durch Berührung, durch alle möglichen anderen feinstofflicheren Vorgehensweisen auch noch eine Wirkung erzielt, die bisher vernachlässigt wurde.
Ich habe mit Klaus vorher besprochen, dass ich einen Selbstversuch machen möchte. Eine Atemtrance wäre wohl etwas viel für das erste Mal beim Schamanen. Deshalb sprechen wir erstmal nur miteinander.
Was mir gerade so kommt, ist halt, du hast gerade eine Menge Fragen gestellt, die wahrscheinlich die Menschen da draußen interessieren. Mhm. Ich glaube, was wichtig wäre, wenn du irgendwie beginnen würdest, irgendwann mal Fragen zu stellen, die dich interessieren.
Klar, es ist jetzt so eine Art bisschen Twitter-Situation, weil ich es ja auch, also sowohl für mich mache, als auch für meinen Job. Ne? Mhm. Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, so von deiner Wahrnehmung, weil ich glaube, ich mag diesen Job auch, weil ich mehr über andere Leute erfahre, als ich preisgeben muss. Weißt du, was ich meine?
Na klar.
Mir fällt es allerdings ganz schön schwer, aus meiner Journalistinnenhaut zu schlüpfen. Klaus versucht derweil mit einem Pendel herauszufinden, wie es um meine Chakren, also meine Energiezentren im Körper steht. Wir sind schnell mitten in einem Gespräch über meine Jugend, Beziehung, Sexualität. Klaus weist mich darauf hin, dass ich ganz oft von Mann statt von mir rede.
Also mein Eindruck ist, dass du so ein bisschen mich spiegelst und mir das zurückgibst und dann schaust, was ich aus den Impulsen mache. Ja.
Das ist ein durchaus wichtiger Teil, ja.
Der Schamane sei eigentlich ein Seher. Er will reinschauen, hinter den Vorhang schauen, wie es Klaus sagt. Und so viel muss ich zugeben. Klaus ist ein guter Beobachter. Was er anspricht, trifft meist ins Schwarze. An einer Stelle in unserem Gespräch kommen mir beinahe die Tränen.
Ich sagte nicht, was du richtigerweise machen solltest. Ich sagte halt nur, ich wüsste nicht, warum ich das machen wollen würde, dass ich mich mehr in meinem Kopf aufhalte als in meinem Körper. Was du ganz offensichtlich aber tust. Deswegen würde ich gerne wissen, erzähl mal, warum machst du das? Also warum bist du mehr in deinem Kopf als in deinem Körper?
Ist wahrscheinlich sicherer.
Ist das also sicherer oder empfindest du das als sicherer?
Empfinde ich das so, glaube ich.
So in etwa stelle ich mir auch ein Gespräch beim Therapeuten vor. Klaus ist aber eben kein Psychotherapeut, sondern Schamane. Entsprechend darf er keine Diagnosen stellen. Eine große Verantwortung hat er dennoch, finde ich. Denn die Menschen vertrauen ihm ja oft psychische oder körperliche Leiden an. Und er muss im Zweifel rechtzeitig erkennen, ob jemand vielleicht doch eher psychotherapeutische oder sogar psychiatrische Hilfe braucht oder eben dringend einen Arzttermin. Die Frage, wie man gewissenhafte schamanisch Praktizierende von Scharlatanen unterscheiden kann, habe ich auch Roland Urban von der Foundation for Shamanic Studies Europe gestellt. Da Schamanismus ja kein anerkannter Berufsstand ist, unterliegt die Arbeit der Praktizierenden keinen Standards oder gar behördlichen Kontrollen. Roland Urban hat mir deshalb zwei Hinweise gegeben.
Was wir über die Jahre beobachten können, ist, also immer wenn viel Geld verlangt wird, würden wir die Finger davon lassen. Da sind meistens andere Interessen damit verbunden.
Problematisch sei es außerdem, wenn die schamanisch Praktizierenden manipulativ auftreten würden.
Den Menschen, anderen Menschen sagen, was richtig ist, was falsch ist, wie man das Leben anzugehen hat und ihnen sozusagen dogmatisch anmutende Lehren übermitteln. Das sind Dinge, für die wir in keinster Weise stehen, sondern was wir machen ist, wir nehmen die Menschen sozusagen als voll und als mündig an und versuchen ihnen Handwerkszeug zu geben, damit sie aus sich selbst heraus durch den Kontakt mit den eigenen spirituellen Verbündeten ihr Leben noch kraftvoller und noch resilienter eigentlich gestalten können.
Der Psychologe Gerhard Meyer vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene empfiehlt zudem, misstrauisch zu sein, wenn überzogene Heilungsversprechungen gemacht werden. Und?
Wenn versucht wird, so eine Abhängigkeit zu erzeugen. Das heißt also, wenn es dann nicht bei einer Sitzung bleiben soll, sondern dass unbedingt noch eine Nachbehandlung oder solche Dinge eingefordert werden, das ist dann auch eher kritisch.
Klaus und ich haben inzwischen unser Gespräch beendet und er freut sich, dass ich endlich richtig bei ihm angekommen bin, wie er sagt. Wir beschließen, dass ich noch eine energiemedizinische Behandlung ausprobiere. Ich lege mich mit dem Rücken auf eine Behandlungsliege. Klaus erklärt mir kurz, was er vorhat.
Ich würde zunächst mal, ohne dich zu berühren, durchchecken, was dein Energiesystem macht.
Dann macht er Musik an. Danach legt Klaus seine Hände auf meinen Kopf, meine Stirn, mein Schlüsselbein, meinen Bauch, meine Füße. Manchmal legt er nur eine Hand auf, manchmal beide. Er versucht so, verschiedene meiner Chakren miteinander zu verbinden, von denen er glaubt, dass sie nicht im Gleichgewicht sind. Das alles ist wahnsinnig entspannend. Mir kommt jegliches Zeitgefühl abhanden. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, meine Gedanken schweifen ab. Irgendwann nehme ich Klaus neben mir gar nicht mehr wahr, obwohl ich natürlich weiß, dass er dort steht. Meine Hände kribbeln, meine Füße werden warm. Selbst wenn er seine Hand wegnimmt und an eine andere Stelle legt, bilde ich mir ein, sie noch an der vorigen Stelle zu spüren. Klaus wünscht sich, dass Energiemedizin nicht gleich als Voodoo abgetan wird. Wie wichtig Berührungen, beispielsweise Umarmungen für unser Wohlbefinden sind, wüssten wir ja alle spätestens seit der Pandemie. Mit der energiemedizinischen Behandlung geht mein Aufenthalt bei Klaus zu Ende. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen neben der Spur. Diese paar Stunden bei Klaus waren eine intensive Erfahrung. In der S-Bahn zurück in die Berliner Innenstadt werde ich plötzlich hundemüde. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt bekehrt bin und ans Pendeln oder die Existenz von Chakren glaube. Ich denke, genau das ist Schamanismus auch, eine Glaubensfrage. Aber mein distanzierter, vielleicht sogar etwas überheblicher Blick auf solche Phänomene hat sich gewandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Hilfesuchende bei empathischen Menschen wie Klaus finden, was sie brauchen. Auch Psychologe Gerhard Meyer vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene geht davon aus, dass es Schamaninnen und Schamanen gibt, die zur Heilung beitragen können.
Man weiß ja inzwischen sehr viel über die Wirkung des Placebo-Effekts. Und ich denke, da auf der Ebene, also Anregen der Selbstheilungskräfte und so weiter, da können schamanische Rituale sehr, sehr effektiv sein, auch in unserer Gesellschaft.
Ich habe Gerhard Meyer auch gefragt, wie er sich erklärt, dass sich in Deutschland auch heutzutage Menschen für Schamanismus interessieren. Er vermutet, dass manche mit dem existierenden Gesundheitssystem nicht zufrieden sind.
Die Schulmedizin ist immer mehr in die Richtung getriftet, den Mensch halt wie so eine Art Maschine, die repariert werden muss, zu betrachten. Also das heißt, so ein Argument war immer, die westliche Schulmedizin, die schaut eigentlich nur auf den Körper und vergisst die Seele dabei. Der Schamane, der guckt zuerst auf die Seele und was dort passiert und betrachtet dann die Symptome im Körperlichen als Ausdruck von seelischen Ungleichgewicht und setzt dann auch therapeutisch an einer anderen Stelle an. Ein bisschen ähnlich, wie es natürlich auch die Psychosomatik versteht oder auch teilweise in der Psychotherapie gemacht wird.
Und er sieht noch einen zweiten Grund, warum Schamanismus manchen attraktiv erscheint.
Vielleicht auch, weil manche genug hatten jetzt von dieser Entzauberung der Welt durch die Naturwissenschaften, die dann halt sagen, naja, Religion und Seele und Spiritualität, das sind alles Fantasieprodukte, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Roland Urban von der Foundation for Shamanic Studies Europe findet, dass Wissenschaft und Spiritualität keine Widersprüche sind. Denn auch wenn es Naturwissenschaft und Technik wahnsinnig weit gebracht hätten, könnten damit nicht alle Fragen beantwortet werden. Und der Mensch sei eben auch ein spirituelles Wesen.
Wir alle haben spirituelle Erlebnisse im Laufe unseres Lebens. Und diese werden oftmals unbeantwortet stehen gelassen. Und da können spirituelle Ansätze, nicht nur der Schamanismus, aber auch der Schamanismus, Antworten liefern, die sehr überzeugend sind.